Die Linke ist gut beraten, nur dann in eine Regierung zu gehen, wenn sie ein Projekt hat, wo sie sagen kann, das setzen wir durch, da machen wir einen Unterschied. Das könnte in Berlin der Mietendeckel sein, in Sachsen-Anhalt und im Osten. Da würde ich ihr nicht raten, in eine Regierung einzutreten.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Balhorn, Chefredakteur von Jacobin und nun nach einer etwas länger als erwarteten Sendepause zurück als Moderator von diesem Podcast. Es ist ein neues Jahr und ich freue mich auf die Themen, die wir diskutieren und Gäste, die wir begegnen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Für die erste Folge des Jahres blicken wir zurück auf diese Jahreszeit vor einem Jahr, Januar 2025. Da ist die Deutsche Linke oder Linkspartei zum ersten Mal seit Jahren wieder bei 5% gelandet in den Umfragen. In den Wochen danach ging es immer weiter bergauf, sodass in der vorgezogenen Bundestagswahl die Linke mit fast 9% wieder in den Bundestag einziehen konnte. Und da das BSW, ihre ehemaligen Genossen und einzige Konkurrenten, es knapp nicht reingeschafft haben, seitdem die einzige linke Opposition zur Regierung von Friedrich Merz bildet. No offense, Grüne. In dem letzten Jahr, muss man ehrlicherweise sagen, hat die Linke sich wirklich nicht schlecht geschlagen. Sie ist immer noch bei 10-11% in den Umfragen. Manche ihrer Parlamentarier gehören zu den beliebtesten Politikern des Landes und immer mehr Menschen treten der Partei bei. Die große Eintrittswelle nach der Wahl hat inzwischen nachgelassen, aber die Partei zählt über 120.000 Mitglieder und ist damit wahrscheinlich die größte sozialistische Partei in der Bundesrepublik seit Verbot der KPD vor 70 oder 75 Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Doch wie lange kann diese Dynamik halten? Es gab vor allem, was die Haltung der Partei zum Genozid in Gaza anging, viele Kritik sowohl innerhalb als außerhalb den eigenen Reihen. Und die bundespolitische Machtkonstellation sieht für die Linke wirklich sehr schwierig aus. Die Grünen und die SPD werden beide immer schwächer. Und obwohl die Linke sich doch recht gut schlägt im Parlament, ist die Partei, die am meisten von der erwachsenen Unmut in der Bevölkerung profitiert, nach wie vor die rechtsradikale AfD. Wie kann eine sozialistische Partei in diesem Kontext agieren, ohne ihre Prinzipien zu verraten oder schlicht politisch irrelevant zu werden? Darüber werde ich gleich diskutieren mit dem Journalisten und Autoren Daniel Bax, Redakteur bei der Taz und Autor des Buches Die neue Lust auf Links. Bisher, glaube ich, das einzige Buch über die neue Linkspartei im Deutschen Bundestag. Ich freue mich auf die Diskussion, doch bevor wir das mit Daniel lostreten, möchte ich noch einmal groß Danke sagen an euch allen, die unsere Crowdfunding-Kampagne im vergangenen Dezember unterstützt habt. Wir haben euch geschrieben, dass wir eure Hilfe brauchen und ihr habt geantwortet. Wir haben über 60.000 Euro eingesammelt, die wir jetzt direkt rein investieren werden in den Relaunch unserer Website später in diesem Jahr. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir viel mehr Details darüber verraten. Ich freue mich schon sehr auf alles, was kommt. Aber an dieser Stelle wollte ich einmal schon mal festhalten, dass wir wirklich sehr, sehr dankbar für eure Unterstützung seid und ohne euch das alles einfach nicht machen könnten. Gut. Bis gleich mit Daniel.
Hi Daniel und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Hallo, Loren.
Schön, dich zu begrüßen als erster Gast des Jahres und fast ein Jahr oder quasi ein Jahr, nachdem die Linke es wieder in die 5%-Zone geschafft hat, über ihr letztes Jahr zu resümieren.
Du hast ein Buch rausgebracht
vor ein paar Monaten, das heißt Die neue Lust auf Links.
Vielleicht kannst du anfangen
damit, was genau ist diese neue Lust? Wie würdest du das beschreiben?
Gut, die Linke hat sich neu erfunden und hat ein Comeback geschafft, was keiner erwartet hat. Dass sie mit 8,8% in den Bundestag einzieht, war ja noch 2 Monate vor der Wahl nicht vorstellbar so richtig. Und das ging dann aber sehr schnell. Und dieser Erfolg war aber auch tatsächlich das Ergebnis einer längeren Vorarbeit. Und das habe ich versucht in dem Buch zu beschreiben, wie sich die Linke nach dem Abgang von Sarah Wagenknecht neu aufgestellt und neu erfunden hat und tatsächlich auch zu neuer Blüte gelangt ist.
Also du sagst, die Linke hat sich neu erfunden. Dabei ist vieles doch, auch was das Personal angeht, Vieles ist eigentlich gleich geblieben. Ne? Also es sind auch viele der gleichen Gesichter. Es sind natürlich auch neue hinzugekommen, auch wie meine Vorgängerin bei Jacobi Ines Schwertner. Aber eine komplett neue Partei ist es nicht.
Hängt davon ab, wie man darauf schaut. Also die Mitgliederzahl hat sich verdoppelt. Im Bundestag sitzen mehr als zwei Drittel Menschen, die davor nicht da waren und auch vorher zum Teil gar nicht in der Linken aktiv waren. Also sehr viele Neulinge im Bundestag. Die Partei hat sich deutlich verjüngt, sie ist weiblicher geworden und sie hat auch nicht nur mitgliedermäßig, sondern auch von der Wählerschaft her neue Wählergruppen angezogen, die vielleicht schon immer zur Linken Sympathien hatten, aber jetzt sie auch gewählt haben. Und insofern, natürlich ist es keine komplett neue Partei. Die Strukturen sind die alten. Das Karl-Liebknecht-Haus heißt immer noch Karl-Liebknecht-Haus. Aber Ines Schwertner ist jetzt auch noch nicht so lange in der Partei. Sie ist schon ein neues Gesicht auch. Heidi Reicheneck ist seit 2021 im Bundestag auch noch nicht so lange dabei. Also ich würde schon sagen, dass viele neue Gesichter das Bild der Partei prägen. Der Erfolg ist auch nur deswegen zu erklären, dass man sich anschaut, dass eben in einem Bezirk wie Berlin-Neukölln jemand wie Ferhat Kocak, der vorher für die Linke im Abgeordnetenhaus saß, angetreten ist als Direktkandidat und da auch Erfolg hatte. Also es ist eine Mischung aus alten Gesichtern, neuen Gesichtern und insofern ist die Frage, klar, es ist die alte Partei, sie heißt immer noch Linke und die gibt es seit fast 20 Jahren, aber ist das jetzt sind die neuen Mieter nur eingezogen oder werden sie das Haus umbauen? Das ist noch gar nicht so klar. Die Programmfindungsphase fängt ja jetzt erst an. Also ist die Linke will sich ein neues Programm geben und das wird spannend.
Ist das auch etwas, was du verfolgen wirst, das Programmerstellungsprozess?
Ja, klar.
Was sind dabei vielleicht die Knackpunkte? Wo wird intensiv diskutiert oder gerungen? Ich kann mir vorstellen, dass bei Krieg und Frieden es einige Meinungsdifferenzen innerhalb der Partei gibt. Aber wo siehst du da die wirklichen Knackpunkte?
Also ich glaube schon, dass die grundsätzliche Ausrichtung der Partei in den Fragen Krieg und Frieden wird sicher ein Diskussionsthema werden wieder. Das war es schon immer in der Linken ein Thema. Migration wird sicher ein Thema sein, was umstritten sein wird, die Frage auch Ökologie, welchen Stellenwert das haben soll. All diese Sachen hat die Linke ja im Wahlkampf bewusst ein bisschen nach hinten gerückt, weil das die Themen sind, die ihre eigene Wählerschaft und überhaupt die Menschen in Deutschland spalten. Und sie hat die Sachen nach vorne gerückt, die Themen nach vorne gerückt, für die sie eigentlich steht, nämlich soziale Fragen. Und das war ein Erfolgsmodell, ich würde jetzt sagen, das hat Mamdani in New York auch so ähnlich gemacht. Da gibt es durchaus Parallelen. Das bietet sich für eine linke Partei, glaube ich, an, auf ihr Kernthema sich zu fokussieren.
Seitdem die Linke so gut abgeschnitten hat, hört man das auch immer wieder, wo ich mir manchmal denke, ist das wirklich eine neue Erkenntnis? Also spricht vielleicht einfach eher dafür, wie schwach die Partei in den Jahren davor agiert hat. Es ist aber jetzt keine große politikwissenschaftliche Einsicht, dass ein Beharren auf ein paar Kernthemen im Wahlkampf gut funktioniert. Aber lass uns vielleicht ein bisschen auf die Zukunft blickt, weil du hast neulich im Freitag geschrieben, dieses Jahr könnte das Jahr der Linken werden. Es stehen jetzt auch mehrere Landtagswahlen an, wo die Partei gute Chancen hat, zum Beispiel in Baden-Württemberg zum ersten Mal in den Landtag einzuziehen. Aber ist es nicht eher so, dass 26 wahrscheinlich das Jahr der AfD wird?
Das hängt ja ein bisschen zusammen. Also man muss ja sagen, der Erfolg der Linken ist auch eine Reaktion auf den Erfolg der AfD. Also die Linke hat sich als Alternative zur Alternativen für Deutschland angeboten und klar positioniert. Die Brandrede von Heidi Reicheneck im Bundestag ist dafür das Symbol geworden und das ist ein Grund, warum viele Leute sie gewählt haben, weil sie die Hoffnung verloren hatten, dass die Grünen oder die SPD und schon gar nicht die Union, falls das noch dazu gezählt werden soll, ein Bollwerk gegen die AfD sind und die Linke tatsächlich auch viel diese Hoffnung aufgenommen hat. Und Insofern ist natürlich die Lust auf links auch eine Sorge vor dem Rechtsruck geschuldet. Und die Frage bei den nächsten Wahlen wird auch sein, tatsächlich in unterschiedlichen Bundesländern in unterschiedlicher Form, wird es noch eine starke linke Kraft geben? Und also die Aussichten sind gut, dass sie in Baden-Württemberg in den Landtag kommt, auch in Rheinland-Pfalz wahrscheinlich. Und danach gibt es noch Wahlen, Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt und in Berlin. Und da ist es sehr unterschiedlich. Also in Baden-Württemberg wird sie erstmals in diesem westlichen Bundesland in den Landtag einziehen und damit ihre Westausdehnung, die immer so schwierig war, weiterführen. Ich glaube, das ist jetzt, die Linke ist tatsächlich jetzt mit dieser letzten Bundestagswahl tatsächlich eine gesamtdeutsche Partei geworden, eine nicht nur ostdeutsch fokussierte und starke, sondern eben auch im Westen verankerte Partei geworden, auch von ihrer Mitgliedschaft her. Und sie wird aber im Osten, dann in Sachsen-Anhalt, wo die Situation eine ganz andere ist, war sie ja immer auch ein bisschen ein Gegengewicht zur AfD, und diese Rolle wird sie auch weiter spielen müssen. Also da wird wirklich die Frage sein, ohne die Linke ist eine Mehrheit jenseits der AfD in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht gar nicht mehr möglich. Das ist aber eine ganz andere Frage als in Berlin, wo sich die Frage stellt, dass die Linke vielleicht zum ersten Mal eine Bürgermeisterin stellen kann. Das ist ja auch noch nicht da gewesen und spannend, dass die Linke jetzt mit der CDU darum konkurriert, wer das Rote Rathaus regiert. Das Potenzial ist da. In den Umfragen könnte es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinauslaufen. Und dann ist die Frage, sind die Grünen und die SPD bereit, mit der Linken in eine Koalition zu gehen, und zwar als Juniorpartner? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. In Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg ist die Frage, ist die Linke bereit, eine CDU-geführte oder SPD-geführte Regierung zu tolerieren, damit die AfD keine Macht erhält?
Ja, ja. Und ich meine, das ist, denke ich, auch die kritische, also die Gretchenfrage für die Linke, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, da wo es noch Linken gibt. Wie verhält man sich zum bürgerlichen Zentrum angesichts eines Rechtsrucks? Darüber würde ich auch gern mehr sprechen, aber ich würde zuerst gern noch mal einen Schritt zurücknehmen und ein bisschen mehr über, wie dein Buch zustande gekommen ist. Weil es ist meines Wissens, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist wahrscheinlich das erste Buch über die Linkspartei seit langem. Es ist natürlich nicht das erste Buch über die Linkspartei, aber das erste seit langem und sicherlich das erste über die Linke seit ihrem unerwarteten Comeback sozusagen. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie bist du dann an das Buch rangegangen?
Also es ist sogar das erste Buch meines Wissens über die Linke überhaupt. Es gibt kein Buch über die Linke bis jetzt, was erstaunlich ist, weil sie bald 20 wird. Also insofern ist da noch durchaus Platz für weitere Interessenten, sich daran zu beteiligen, die Geschichtsschreibung der Linken zu vervollständigen. Also das ist das eine, dass es tatsächlich eine spannende Partei ist, die jetzt meiner Meinung nach im Moment die spannendste Partei ist. Und ich habe das verfolgt, die letzten zwei Jahre nach der Trennung von Wagenknecht, auch das Bündnis Sarah Wagenknecht verfolgt und fand das sehr spannend, weil da standen ja zwei konkurrierende Modelle nebeneinander. Wagenknecht hat gesagt, wenn wir noch Sozialpolitik durchsetzen wollen, dann müssen wir unseren Fokus darauf setzen und auf eine Friedenspolitik, die heißt, wir lassen die Ukraine Ukraine sein und kümmern uns um uns und die Sozialpolitik hierzulande und was Russland macht, ist uns egal ein bisschen. Und was Migration angeht, was andere Themen angeht, die umstritten sind, da schwenken wir nach rechts ein und leisten eigentlich diesem Rechtsruck keinen Widerstand, sondern geben dem nach, damit wir da auch keine Angriffsfläche bieten. Das war eine strategische Frage, glaube ich, dass sie gesagt hat, das nützt was, das funktioniert, weil die Mehrheit ist für weniger Migration, die Mehrheit ist für mehr Sozialpolitik, die Mehrheit ist gegen Krieg und so weiter. Das addiert sich dann vielleicht zu einer elektoralen Mehrheit oder zumindest zu einer kritischen Masse von, weiß ich nicht, zweistellig auf jeden Fall. Das war die Hoffnung. Und ich glaube aber, dass die Analyse falsch war. Also, dass die Vorstellung, es gibt da diese Arbeiterschaft, die Abgehängten, die Frustrierten, vor allem im Osten, die sind nun mal, haben Schwierigkeiten mit diesen woken Themen und Migration lehnen sie auch ab. Und da muss man sie eben abholen, das kann man nicht ändern. Und um die zu kriegen, müssen wir da eben sozusagen keine Angriffsfläche bieten, aber dafür eben dann ihnen anbieten, Sozialpolitik pur zu machen in ihrem Interesse. Das klingt erstmal plausibel, aber es hat nicht funktioniert. Also man sieht, es hat nur bedingt funktioniert. Es gab einen kleinen Höhenflug, aber
es hat am Anfang durchaus funktioniert, ne? Also im ersten Jahr, 18 Monate, hätte man quasi Geld auf eine oder auf die andere Seite legen müssen. Am Anfang sah es aus, als wäre PSW das von der Spaltung profitiert.
Das ist richtig. Also, sie haben davon profitiert, aber sie haben so lange davon profitiert, vom Charisma von Wagenknecht, das sie zweifellos hat, von ihrer rhetorischen Schärfe, die sie auch hat, von ihrer Medienpräsenz, die zum Teil der Tatsache geschuldet war, dass sie halt auch die Linke immer kritisiert hat, dass sie zu Vogue und so weiter ist, also da auch Mainstream-Meinungen vertreten hat, aber als Mitglied der Linken. Sie ist eine spannende Figur. Sie ist auf jeden Fall eine charismatische Politikerin und jetzt ganz wertfrei, also eine populistische Politikerin von Format. So, das gibt es ja im Linken wie im Rechten, in der linken wie rechten Form. Und sie hat sich so ein bisschen versucht, dazwischen zu bewegen. Aber ich, wie gesagt, ich war bei der Analyse ein bisschen skeptisch, wie groß dieses Potenzial ist. Und gescheitert ist die Partei aber vor allem daran, dass sie so erfolgreich war, dass sie in der Verlegenheit war, vielleicht regieren zu müssen. Und sie hat das in zwei Bundesländern gemacht. Und das ist jetzt gerade in einem Bundesland auch in Scherben geendet, also in Brandenburg. Wobei das ironischerweise das Bundesland war, was Sarah Wagenknecht unproblematischer fand anfangs. Also sie hat da ihren Segen gegeben und das lief alles reibungslos und das schien eigentlich sozusagen die ideale Koalition zu sein, BSW und SPD in Brandenburg. Und jetzt ist sie in sich zusammengefallen, weil ich würde sagen, dass BSW den Einzug in den Bundestag verpasst hat und glaubt, nur noch mit einer scharfen Anti-Oppositionshaltung, also mit einer scharfen Protestpartei-Profil noch Aufmerksamkeit zu finden und Wahlen gewinnen zu können. Und die Koalitionen in Brandenburg und Thüringen stören da eher, weil die so doch funktionieren halt, wie so eine Regierung funktioniert, mit Kompromissen. Und das BSW hat da durchaus eine Handschrift sowohl in Thüringen wie in Brandenburg gezeigt, würde ich sagen. Aber es hat in beiden Bundesländern Wählerinnen und Wähler verloren, weil die Leute sich dann mehr erhofft haben. Weil wenn man so viel verspricht wie das BSW, wir werden alles ändern, dann ist es ein bisschen ernüchternd, wenn man dann noch nicht mal Schulessen in den Schulen einführen kann. Und von Friedenspolitik will ich gar nicht reden.
Genau die gleichen Schwierigkeiten werden auch der Linken vorstehen bei ihren vorauszusehenden Erfolgen in den Landtagswahlen. Aber nochmal vielleicht kurz zum Prozess des Buches. Ich meine, full disclosure, du hattest auch ein Hintergrundgespräch mit mir geführt bei der Erstellung des Buches. Aber mich würde auch interessieren, mit welchen Leuten hast du gesprochen? Wie sah dein Rechercheprozess aus? Wie bist du dann an das Fleisch sozusagen gekommen?
Genau, also ich habe das verfolgt und ich habe auch das BSW intensiv verfolgt. Also wäre die Wahl anders ausgegangen, wäre das Buch auch ganz anders ausgesehen. Also das ist ziemlich sicher so. Aber als die Wahl dann gelaufen war, dann stand man plötzlich vor diesem Überraschungserfolg und suchte nach Erklärungen und also mich eingeschlossen. Und dann fand ich es doch spannend zu sehen, dass einiges davon eben nicht über Nacht passiert ist, obwohl die neue Leitung ja erst im Oktober, man muss sich das nochmal vorstellen, im Oktober 24 sind Ines Schwertner und Jan van Aken erst als Parteichefs angetreten und im Februar sind sie mit 8,8% in den Bundestag eingezogen. Und das waren die beiden, und Heidi Reichenegg und Jan van Aken als Spitzenkandidatin und Spitzenkandidatin, haben sich in der kurzen Zeit tatsächlich einen Namen gemacht und wurden bekannt, Heidi Reicheneck im Internet und Jan van Aken im Feuilleton und in den, den großen Talkshows so. Das war die Rollenverteilung. Und es hat erstaunlich gut geklappt, weil es eben schon eine Vorarbeit lange davor gab und einiges auch schon eben ab 2023 eben schon ein Plan da war, wie machen wir jetzt weiter. Klar, Fokus auf die Kernthemen ist natürlich immer sinnvoll so. Und das Paradox ist ja, dass die Partei aber die Wahl gewonnen hat, nicht trotz ihrer Haltung in anderen Fragen, sondern auch wegen ihrer Haltung in anderen Fragen. Also ich würde sagen, wichtig war eben auch der Antifaschismus. Das ist völlig, ne, das war nicht, es gab kein Plakat, wo stand, wir sind gegen rechts, das ist ja klar so, aber Heidi Reicheneck hat das glaubwürdig verkörpert, das musste man nicht auf Plakate schreiben. Gaza war ein wichtiges Thema, würde ich sagen, weil es die einzige Partei war, die den Eindruck hat, erweckt hat, dass sie da eine klare andere Haltung hat als die anderen Parteien und dann auch noch stark genug sein könnte, um das im Bundestag ausdrücken zu können. Aber sie hat auch Leute angezogen, die einfach von der Klimapolitik der Grünen enttäuscht waren, weil die so viel Kompromisse geschlossen haben, dass viele junge Leute gesagt haben, die sich bei Fridays for Future oder anderswo engagiert haben, gesagt haben, nö, das trauen wir denen nicht mehr zu. Die sind einfach bereit, für eine Koalition mit Merz alles über Bord zu werfen. Und das alles hat auf ihr Konto eingezahlt. Das heißt, all diese Themen, und da hat Jan van Aken zum Beispiel auch in der Migrationsfrage zum Beispiel, finde ich, eine sehr gute Figur gemacht, weil er sehr klar gesagt hat, das ist unsere Haltung und das, was die anderen machen, ist ziemlich rassistisch. Und sich das zu trauen, das zu sagen, ist auch nicht selbstverständlich. Und das hat ihn genutzt, der Linken auf jeden Fall. Das Paradox ist eben, dass man eben in diesen anderen Fragen Haltung gezeigt hat und dass das eben anders als Wagenknecht dachte, nicht geschadet hat, sondern ich würde sagen, sogar eher genutzt.
Also du sagst, sie ist wohl bereits 23 eingeleitet. Ich meine, wenn wir den Wahlkampf mit 21 vergleichen, sicherlich war er jetzt rein operativ, technisch wesentlich besser aufgestellt. Auch das Messaging war fokussierter. Aber mir ist manchmal trotzdem ein Rätsel, und ich sage das nicht, um hinterhältig zu klingen, ist mir ein Rätsel, was genau hat sich verändert? Weil vieles Personal war gleich, wie du sagst. Also es gab neue Gesichter, aber es gab auch alte Gesichter. Und die Linke hat in vielen Fragen ihre Position gar nicht verändert. Also zum Beispiel, also in deinem neuen Artikel im Freitag schreibst du, wie die Linke das Klischeebild, das Sarah Wagenknecht von ihr immer gemalt hat, zertrümmert hat in dem Wahlkampf. Aber liegt es vielleicht einfach daran, dass Sarahs Klischeebild vom Anfang an nicht gestimmt hat und die Bedingungen, also das politische Klima war einfach 25 ein ganz anderes als 21?
Also ich bin mir nicht sicher, wo war dann
die qualitative Verschiebung?
Verschiedene Sachen. Ich denke mal, also die Strategie war besser, Fokus auf diese sozialen Themen zu legen. Und also klar, das Klischee, was Sarah Wagenknecht von der Linken gezeichnet hat, war ja, die kümmern sich nur noch um, in ihren Worten, woke Großstadtthemen, also Migration, Ökologie und solche Sachen und Gender-Themen. Und da ist ja was dran, aber es war natürlich gnadenlos überzeichnet, weil es immer noch eine linke Partei war mit einem sozialpolitischen Profil. So, das heißt, natürlich ist es aber auch nicht hilfreich, wenn aus der eigenen Partei quer geschossen wird und ein Zerrbild gezeichnet wird. Das reicht ja schon, wenn das die politischen Gegner machen. Und insofern hat das natürlich zum Gesamtbild geschadet und dann fehlte der Fokus in der Vergangenheit, würde ich sagen, dass man nicht so genau wusste, welchen Stellenwert man Sozialpolitik und welchen Stellenwert man in anderen Themen einräumen sollte. Das war in diesem Fall klar. Und zum Zweiten gab es jetzt auch glaubwürdige Personen, die das verkörpert haben. Also ich würde sagen, dass Jan van Aken einfach eine glaubwürdige Position vertreten hat, Heidi Reicheneck auch in ihrer Zielgruppe glaubwürdig war. Also die personelle Vielfalt war da, und aber nicht in Form einer Kakophonie. Man muss sich ja vorstellen, vor 4 Jahren, die Spitzenkandidaten waren ja noch, ich glaube, Dietmar Bartsch und Janine Wissler. Und damals zogen halt Partei und Fraktion überhaupt nicht an einem Strang. Die hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, was die Partei, welche Richtung sie gehen sollte. Es gab noch den starken Wagenknecht-Block in der Fraktion im Bundestag, der das alles doof fand, was die Parteispitze gemacht hat. Das hat man ja gemerkt. So, also, und dann natürlich die Großwetterlage war auch eine andere. Die SPD hat auch deswegen die Linke nach unten gedrückt, weil man plötzlich die Aussicht hatte, Olaf Scholz könnte Kanzler werden und gegen die CDU. Und das hat der Linken natürlich auch Wähler genommen, dass Leute gesagt haben, okay, dann wähle ich lieber die SPD, weil die hat die Möglichkeit zu regieren tatsächlich und nicht die Linke. Und während jetzt das Klima ein anderes war, alle waren genervt von der Ampel. Das hat allen Parteien in der Ampel geschadet. Die haben ja alle massiv verloren. Gewonnen haben CDU, AfD und Linke. So, das ist natürlich auch eine andere Großwetterlage gewesen. Das muss man auch sagen. Aber ich würde schon sagen, hätte die Linke nicht ihre Hausaufgaben gemacht gehabt und ihre Sachen zusammenbekommen und so einen klaren Auftritt hingelegt, dann hätte sie die Wahl nicht gewonnen. Und interessanterweise war ja auch, also aus der Not, dass man unsichtbar war und tot zu sein schien und medial nicht bekannt war, hat man eine Tugend gemacht und hat sehr stark auf Social Media gesetzt und auch da einfach einen neuen Ton gefunden und sehr mit einer Stimme gesprochen. Das gab es halt lange nicht.
Da würde ich jetzt gerne einhaken, weil du hast auch letzte Woche im Freitag geschrieben, dass die Pluralität der Partei, also quasi die vielen unterschiedlichen Gesichter, die verschiedenen Zielgruppen ansprechen, auch eine Stärke von ihr ist. Das hätte man, denke ich, auch vor 15 Jahren oder 20 Jahren auch über die alte Linkspartei oder die frühe Linkspartei sagen können. Irgendwann hat es dann einen Punkt erreicht, wo das nicht mehr förderlich war. Aber die alte Linkspartei, also die Partei, in der ich quasi politisch aufgewachsen bin, war auch sehr stark geprägt von klaren Strömungen. Eine linke Strömung, eine rechte Strömung, eine emanzipatorische Strömung mit ganz klaren Führungsfiguren. Oskar Lafontaine auf der einen Seite, Gregor Gysi, Dietmar Bartsch auf der anderen Seite. Du hast jetzt für dein Buch mit vielen Leuten auch hinter den Kulissen gesprochen. Ist es dein Eindruck, dass diese Strömungen nicht mehr so eine Rolle spielen, wie oft behauptet wird? Oder ist es nur, dass die weniger sichtbar sind, aber trotzdem die gleichen Netzwerke oder zumindest ähnliche Netzwerke nach wie vor existieren, aber sie sind ein bisschen in den Hintergrund getreten?
Ich würde sagen, sie sind in den Hintergrund getreten. Also es gibt natürlich immer noch Differenzen über die Frage, in welche Richtung die Partei gehen soll. Also heißt der Wahlerfolg jetzt, dass man nur auf Sozialpolitik setzen soll und alle anderen Themen klein fahren soll? Oder ist nicht das Paradox, dass man auch wegen der anderen Themen gewonnen hat und muss man die nicht genauso wichtig nehmen? Will man in Regierungsverantwortung gehen oder will man eine Bewegungspartei sein, die auf der Straße organisiert? Also das müssen keine Gegensätze sein, aber es gibt schon unterschiedliche, würde ich mal sagen, Neigungen und Richtungen auf jeden Fall. Der Streit wird bleiben über diese Frage. Und da gibt es nicht die eine Lösung. Und natürlich die Geschlossenheit im Wahlkampf ist der Tatsache geschuldet, dass man diese Nahtoderfahrung hatte, dass man wusste, wenn man jetzt sich auch noch streitet, dann geht das Boot endgültig unter. Und jetzt, wo das Boot wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, fängt man auch wieder an, in alte Muster zurückzufallen und so Richtungsstreitigkeiten vom Zaun zu brechen. Das merkt man schon ein bisschen.
Felder, womit wir am ehesten zu rechnen haben, dass Konflikte ausbrechen können?
Nahost ist das heikelste Thema, das würde ich sagen. Das merkt man ja in der Außenwahrnehmung und in der internen Debatte ist das Thema immer noch, was am meisten polarisiert. Aber ich würde mal sagen, also Ukraine ist sicher auch ein Thema, was Potenzial hat, noch weiter zu spalten. So. Vielleicht nicht ganz so aufgeladen, aber trotzdem die Frage Waffenlieferung an die Ukraine ist ja eine Grundsatzfrage. Man ist gegen Waffenlieferung grundsätzlich in diesem Fall auch oder nicht. Viele Wählerinnen und Wähler sind da nicht so strikt dagegen wie die Partei so. Und ist das ein Problem oder nicht? Das wird sich zeigen. Ich glaube nicht, dass die Linkspartei einfach so ihren Markenkern aufgeben kann. Und zudem gehört eben auch eine Friedenspolitik, die heißt keine Waffenlieferungen nirgendwo hin, aber nicht alle Wähler werden das gutieren. Es ist nicht mehr so im Fokus das Thema im Moment gerade, weil man das Gefühl hat, das wird sowieso woanders entschieden, aber es ist trotzdem ein Thema, was tendenziell natürlich auch zu Konflikten taugt. Aber wie gesagt, das Nahostthema, meine Außenpolitik war früher das Thema, warum die Leute gesagt haben, ich wähle die Linke nicht, ich weiß ja gar nicht, wofür die stehen. Die einen sind für Waffenlieferungen, die anderen sind dagegen. Die anderen sind für Israel, die anderen sind für die Palästinenser. Das ist so, war kreuz und quer eine Kakophonie. Und jetzt hat man doch eher einen klaren Kurs. Man merkt aber, die Unsicherheiten, gerade bei diesem Thema, sind am stärksten ausgeprägt, ja. Also Gaza ist ein Thema oder überhaupt Israel-Palästina ein Thema, was die Partei am meisten, glaube ich, immer noch umtreibt und spaltet.
Diese Demonstration am 17. Januar zum Beispiel, alles für Außenstehende, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, warum man da einfach nicht eine klare Position beziehen kann. Aber gut. Jetzt in die Zukunft blickend. Es gibt ein großes Problem sowohl für die Linke als auch für das BSW. Du hast das selber auch erwähnt in deinem Artikel. Weder die eine Partei noch die andere schafft es im bedeutsamen Maße, AfD-Wähler zurückzuziehen. Und auch die Linke hat eine interne Umfrage geführt, was in mehreren Zeitungen dann geleakt wurde sozusagen, wo die Partei auch selber feststellen musste, dass es ihr bisher, also sie wächst, keine Frage, aber es gelingt ihr nicht, in bedeutsamem Maße innerhalb der Arbeiterklasse neue Menschen zu gewinnen, sondern wie in allen anderen industriellen Ländern auch, bleibt Politik, auch linke Politik, überwiegend eine Aktivität der gebildeten Mittelschicht. So. BSW hat mit einem sozialkonservativen Anspruch sozusagen versucht, diesen Kreis zu schließen. Ihnen ist es auch nicht gelungen. Wo siehst du, entweder für das BSW, aber vor allem für die Linke, siehst du da sozusagen einen Weg zur Macht, der nicht über faule Kompromisse läuft? Also gibt es noch eine Chance für die Partei, sowas wie eine Mehrheitspartei zu werden?
Das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Die erste Frage ist ja, wie kann man Wählerinnen und Wähler von der AfD zurückgewinnen, die ja alle Parteien beantworten müssen, die Frage, wenn es eine Zukunft ohne AfD geben soll. Und die CDU beantwortet das mit, wir machen einfach das Gleiche wie die AfD in Sachen Migrationspolitik, weil wir glauben, die Leute wählen die Leute wählen die AfD, weil sie mit der Migrationspolitik unzufrieden sind und weil sie weniger Migration wollen. Und dann machen wir das und sind eigentlich die bessere AfD. Julia Klöckner hat das ja fast mal so formuliert. Wir sind die, wenn ihr das wollt, was die AfD will, dann wählt uns, weil wir machen das viel besser. So. Halte ich nicht für zielführend. Ich glaube, der Erfolg der AfD hat ja schon viel zu tun mit einer großen Unzufriedenheit. Und dann ist die Frage, was ist der Grund für die Unzufriedenheit? Und Sarah Wagenknecht hat ja die Idee gehabt, dass die Leute die AfD wählen, weil es ihnen wirtschaftlich nicht so gut geht oder weil sie Abstiegsängste haben. Da ist ja was dran. Also es ist tatsächlich so, dass AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler durchaus nicht diejenigen immer sind, denen es am besten geht, sondern da durchaus eine soziale Komponente auch eine Rolle spielt, aber das alleine erklärt das noch nicht, weil sie wird auch von vielen Gutverdienern gewählt und Rassismus spielt eben auch eine Rolle. Und dann ist das nicht so erfolgsversprechend, ist mein Eindruck, wenn man diesen Rassismus auch noch bedient und sagt, stimmt, ihr habt recht, wir haben zu viele Ausländer und wir müssen die zurückführen und damit alles besser. So. Und das hat ja Wagenknecht auch ein bisschen suggeriert. Ich glaube, es geht darum, die große Herausforderung ist zu sagen, okay, Leute, ihr habt das Gefühl, die da oben machen eh, was sie wollen und ich kann nichts ändern und die Ausländer sind schuld und dann wähle ich die Partei, die mir sagt, die ändert was, indem sie die Ausländerzahl reduziert in Deutschland, die Migranten reduziert. Man muss einfach versuchen, wirklich diesen Diskurs zu verändern, zu sagen, okay, das Problem ist nicht die Migration. Im Gegenteil, wir werden sie sogar brauchen weiterhin. Also es ist gar nicht vorstellbar, auch in Ostdeutschland nicht. Ein Ostdeutschland ohne Migranten ist nicht vorstellbar. Das ist eine Realität. Und wichtiger ist aber die Frage, wo drückt denn der Schuh? Also was genau kann man denn ändern, um dein Leben als Wählerin und Wähler der AfD besser zu machen? Ist es wirklich besser, wenn die Migranten nicht da sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, andere Sachen würden dir mehr entgegenkommen. Wenn der Bus fährt, wenn die Kita funktioniert, wenn die Schulen funktionieren, wenn der Lohn reicht, das sind Sachen, die ja tatsächlich auch viele AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler auch betreffen und besorgen. Und wenn man da versucht, wenn es dann gelingt, den Diskurs zu verändern und zu sagen, okay, wir reden über die Probleme im Land, aber was sind die richtigen Probleme? Nicht irgendwelche Strohpuppen oder irgendwelche Sündenböcke, sondern das Problem ist, dass das Einkommen oder das Kapital ungleich verteilt ist. Also diese Ungleichheiten anzugehen und die Ungerechtigkeiten anzugehen, statt sie eben schon so einen Sündenbock-Diskurs zu führen, wie das andere machen. Wenn das gelingt, ich glaube, da wäre schon viel gewonnen. Und das ist eine Aufgabe, da hat die Linke einfach einen klaren Diskurs. So. Und ich glaube, dass sie auch, dass es gut war, dass sie auch gezeigt hat, was konkreter Nutzen ist. Also mit diesen, das kann man ja als, das ist ja mehr als nur ein Gag, dieser Heizkostencheck und Mietwucher-App und diese Sachen, praktische Hilfe, Sozialberatung, das ist ja nicht nur ein Wahlkampf-Gag und es auch an die Haustüren gehen, ist nicht nur ein Wahlkampf-Gag, sondern das heißt ja, okay, wir hören euch zu. Also die Botschaft ist, wir wollen erstmal wissen, wo drückt der Schuh, was können wir tun? Und vielleicht kommen wir zusammen, vielleicht kommen wir nicht zusammen, aber da zu sein überhaupt und zuzuhören und das zu zeigen, ohne moralisch gleich den Stab zu brechen über diese Menschen, die vielleicht die AfD wählen, das ist, glaube ich, schon der richtige Ansatz. Insofern können da auch andere Parteien was davon lernen. Aber ich glaube, die AfD, ich glaube, die Linke hatte einfach am besten ein klareres Profil, weil sie eine klare, auch leicht verständlichen Diskurs oben unten hat. Also, dass sie sagt, okay, wir sind die gegen die da oben was macht und diesem Gefühl etwas entgegensetzt, dass man eh nichts ändern kann, indem sie auch Leute ermächtigt, empowert, ihre Interessen in die eigene Hand zu nehmen. Und das hat tatsächlich gefehlt in der Vergangenheit. Also dieses aktivistische Moment, mit Haustürwahlkampf war ja schon vorher mal erprobt worden, aber in diesem großen Stil noch nicht. Aber auch mit diesem praktische Hilfe, Service, Miete ist zu hoch, was können wir aktiv praktisch für dich tun? Diese Sachen, das ist neu gewesen.
Da würdest du von mir auch kein Gegenargument bekommen, aber wir haben am Anfang des Gesprächs sprachen wir über das Scherbenhaufen, vor dem das BSW in Brandenburg steht, weil das BSW in mehreren Landtagswahlen überraschend erfolgreich war und quasi zu Koalitionsgesprächen gezwungen wurde, dank ihres starken Ergebnisses. Und nun steht das BSW da in Brandenburg, konnte seine Forderungen nicht ausreichend umsetzen, beziehungsweise es haben immer wieder Landtagsmitglieder aus dem BSW gegen Regierungsvorhaben gestimmt, vielleicht auch treu ihren Prinzipien, bis das irgendwann auseinandergekracht ist. Wie kann die Linke das gleiche Schicksal vermeiden? Weil wir werden in Sachsen-Anhalt, also vor allem in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg ist die Situation noch nicht so kritisch, aber wir werden in Sachsen-Anhalt dieses Jahr und in den nächsten Jahren immer wieder in ostdeutschen Landtagswahlen eine Situation haben, wo die Linke quasi gezwungen sein wird, in einer nicht besonders linken Regierung mitzumachen, um die AfD herauszuhalten. Und da frage ich mich, droht nicht genau die gleiche Dynamik wie beim BSW oder wie bei der Linken vor 10, 15 Jahren in Ostdeutschland? Und wie kann man aus diesem Teufelskreis herauskommen, erst recht, wenn die politischen Konstellationen eigentlich viel schlechter sind, wenn wir ehrlich sind, als vor 10 Jahren?
Tja, also ich glaube, die Linke ist gut beraten, nur dann in eine Regierung zu gehen, wenn sie ein Projekt hat, wo sie sagen kann, das setzen wir durch, da machen wir einen Unterschied. So, das könnte in Berlin der Mietendeckel sein und anderswo gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele andere Optionen, wo im Moment die Aussicht besteht, dass die Linke in eine Regierung mit eintritt. Insofern ist im Sachsen-Anhalt und im Osten eher die Frage, da würde ich ihr nicht raten, in eine Regierung einzutreten, sondern das zu machen, was sie in Sachsen und Thüringen eh schon macht. Nämlich im Grunde ist es eine Tolerierung. Es gibt in Sachsen wie auch in Thüringen Minderheitsregierungen oder beide Regierungen haben keine Mehrheit im Landtag und sind darauf angewiesen, dass die Linke im Zweifelsfall ihr über den Durst hilft. Und das wird in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg wahrscheinlich ähnlich sein. Und Jan van Aken hat auch schon ausgeschlossen, dass sie in Sachsen-Anhalt mit der CDU eine Koalition bilden, was die CDU auch gar nicht will. Aber dass die Linke vielleicht im Zweifelfall dann hilft, einen Haushalt zu verabschieden in Sachsen-Anhalt, also wo sie konkret konstruktiv einen Beitrag leisten kann, das wird möglicherweise auch dort passieren, weil es in Sachsen und in Thüringen auch jetzt schon so passiert. Das ist das kleinere Übel zu auf Oppositionskurs zu gehen und das Ganze den Bach runtergehen zu lassen, weil dann, also das ist ja eine Entscheidung, dass die Linke getroffen hat. Also lieber das machen, als jetzt zuzulassen, dass die CDU mit der AfD zusammen eine Koalition bildet. Kann man sich darüber streiten, ob das der richtige Weg ist, aber es ist sehr staatstragend. Aber es ist halt, man will halt verhindern, dass die AfD an die Machthebel kommt. Und das ist eine Entscheidung, die hat die Linke getroffen in Sachsen und in Thüringen und die wird sie wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern so ähnlich treffen. Und ich kann es verstehen, ich glaube, das verstehen auch viele ihrer Wählerinnen, was das BSW gemacht hat. BSW hätte ja auch eine Minderheitsregierung tolerieren können oder zumindest diese Rolle spielen können, in Brandenburg zum Beispiel. Aber man ist dann in eine Koalition gegangen. Und das Verrückte ist ja, dass, wie gesagt, also obwohl zum Beispiel man hätte ja auch friedenspolitisch verlangen können, das zur Bedingung machen können, dass dieser Stützpunkt, der da ausgebaut wird in Brandenburg, dass der nicht so ausgebaut wird wie geplant, da wo die Arrow 3 stationiert werden sollen. Das hat man gar nicht zum Knackpunkt gemacht. Also man hat eigentlich diesen, das, was man vor sich hergetragen hat, wie eine Monstranz, dass wir die Friedenspartei sind, hat man da gar nicht zur Bedingung gemacht für die Koalition und hat man die Koalition aber dann platzen lassen am Rundfunkstaatsvertrag. Also wo ich jetzt nicht glaube, dass die meisten BSW-Wähler, dass jetzt so wichtig war, dass der Rundfunkstaatsvertrag scheitert. Also das ist, glaube ich, wirklich nicht der Sache geschuldet, sondern eher strategisch, dass man es vor einem Jahr noch sinnvoll fand zu regieren und jetzt nicht mehr so sinnvoll findet. Aber das ist ja keine konsistente Politik so, sondern das ist eher opportunistisch ein bisschen, dass man, und in Thüringen hat man sich wahnsinnig um eine Präambel eines Koalitionsvertrags in die Haare bekommen. Das ist eine Nebensache. Das ist überhaupt nicht relevant für das tägliche Leben in Thüringen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht Sarah Wagenknecht skeptisch war, ob es sinnvoll ist, mit der CDU in eine Koalition zu gehen. Dass es vielleicht besser gewesen wäre, die nur zu tolerieren, weil man da vielleicht auch mehr Druck machen hätte können aus dieser Tolerierungssituation heraus. Aber dann hat sich nun mal Katja Wolf entschieden, mit der CDU und der SPD zu regieren. Dann diese Störfeuer haben ja auch dem geschadet, dem Bild in Thüringen. Und ich glaube, die Thüringer sind jetzt nicht so unzufrieden mit dieser Regierung, dass es gerechtfertigt wäre, die so anzugreifen, wie sie aus der eigenen Partei angegriffen wird, diese Koalition. Das ist einfach nicht wirklich konsistent. Und natürlich, also die Linke muss sich überlegen, was ihre Rolle ist. Ich würde ihr nicht raten, in eine Koalition zu gehen, wenn sie da nicht ein klares Programm hat, ein klares Ziel hat, wo sie sagen kann, da machen wir jetzt einen Unterschied. Aber tolerieren im Zweifelsfall ist besser, als die AfD an die Macht zu lassen. Das kann ich schon nachvollziehen.
Gut, dann hoffen wir,
dass die Landtagserfahrung oder landespolitische Erfahrung der Linken in den nächsten Jahren eine positive Bilanz aufzeigt oder aufweist als das BSW bisher. Daniel, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Daniels Buch Die neue Lust auf Links ist erschienen beim Goldmann Verlag und ist in jedem guten Buchladen in diesem Land vorhanden.
Und das war wieder Jacobin Weekly für diese Woche. Herzlichen Dank nochmal an meinen Gast Daniel Bax und auch an euch, unsere loyalen Zuhörerinnen und Zuhörer. Und einen besonderen großen Dank geht an alle von euch, die im vergangenen Monat unsere Crowdfunding-Kampagne unterstützt habt. Ihr habt zusammen über 60.000 Euro zusammengebracht, die wir jetzt sofort oder ab sofort reinstecken werden in eine neue Homepage mit neuen Features, Rubriken, Kolumnisten etc., worauf wir uns für den Frühling oder Frühsommer sehr freuen. Wir würden es nicht schaffen ohne euch. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns nächste Woche.